HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Wir waren auch davon ausgegangen bisher, dass wir etwa 35-37% CO2-Minderung hinbekommen könnten. Dann wäre natürlich immer noch eine Lücke zu 40 gewesen. Und jetzt stellen wir fest, die Lücke ist noch größer.
Welches Land weltweit verbrennt am meisten Braunkohle von allen Ländern dieses Planeten? Die Bundesrepublik Deutschland.
Ich bin ja dezidiert auch der Auffassung, dass man nicht immer alleine sagen kann, es geht nur um die Klimaziele, sondern es geht auch immer darum, dass die Menschen Arbeit haben.
Es ist ja bemerkenswert, dass die Chinesen Richtung Kohleausstieg langsam gehen.
Wir brauchen mit dieser Hütte hier in Essen so viel Strom wie die Stadt Essen mit allen sonstigen Industrien, Gewerben und Haushalten.
Also, wir könnten das Ziel ganz schnell erreichen, wenn wir die vier größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland schlicht und einfach stilllegen vor 2020. Dann haben wir ziemlich genau dieses Defizit zwischen den 32% Minderung und 40% Minderung geschlossen.
Im Wahlkampf hat die Kanzlerin die hehren deutschen Klimaziele noch hochgehalten. 40% weniger Klimagase bis 2020. Jetzt, nach der Wahl, kommen die Fakten auf den Tisch. Deutschland wird das selbstgesteckte Ziel nicht erreichen und damit auch das Versprechen von Paris nicht einhalten, das internationale Klimaschutzabkommen nicht erfüllen. In allen Wirtschaftsbereichen und bei den Privathaushalten wird zu viel Treibhausgas ausgestoßen, auch bei der Stromproduktion. Und das, obwohl wir doch die Erfinder der Energiewende sind, die aber nicht funktioniert, Wenn man Windräder stillstehen lässt, weil gerade mal wieder zu viel Kohlestrom im Netz ist. Deshalb sagt der Umweltrat der Bundesregierung jetzt schon mal, was ein künftiges Jamaika-Bündnis sich in den Koalitionsvertrag schreiben muss, den Ausstieg aus der Kohle. Das aber ist genau das, was bisher noch keine Bundesregierung angehen wollte. Egal in welcher Farbkombination in Berlin regiert wurde, Braunkohle-Schwarz war immer dabei. Immer Ärger mit der Kohle. Wie man das Klima verheizt, haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Die deutschen Klimazahlen auf den Tisch gelegt hat eine Ministerin, die bald keine mehr ist, die aber diejenige ist, die maßgeblich mitgewirkt hat am Zustandekommen des internationalen Klimaabkommens von Paris. Barbara Hendricks. Ihr Umweltbundesamt hat Daten erhoben und gesammelt und dann gerechnet. Ergebnis: Der ehemalige Klimaprimus Deutschland erreicht die selbst gesteckten Ziele nicht.
Die große Überraschung ist das nicht. Dass Deutschland seine selbstgesteckten Klimaziele nicht erreichen kann, haben viele längst geahnt. Aber jetzt präsentiert Barbara Hendricks neue Zahlen.
Wir waren auch davon ausgegangen bisher, dass wir etwa 35-37% CO2-Minderung hinbekommen könnten. Dann wäre natürlich immer noch eine Lücke zu 40 gewesen. Und jetzt stellen wir fest, die Lücke ist noch größer.
Erklärt SPD-Frau Hendricks, die ihre letzten Monate im Amt der Bundesumweltministerin verbringt. Konkret geht ihr Haus jetzt davon aus, dass man bis in 3 Jahren nur auf etwa 32% Minderung kommt. Ein Grund: Die Energiewirtschaft reduziert ihre Emissionen an Treibhausgasen nicht, sondern stößt noch mehr aus. Und das liegt an der Kohle. Zwar gehe der Ausbau erneuerbarer Quellen einerseits voran.
Das aber andererseits nicht in entsprechendem Umfang, so wie es ja sein könnte, die Stromproduktion aus Kohle zurückgeht. Sondern im Gegenteil, wir produzieren sehr umfangreich Kohlestrom und exportieren diesen Strom. Aber selbstverständlich, die Produktion verhagelt uns hier in Deutschland unsere Klimabilanz.
Heißt unterm Strich 10 bis 20 Millionen Tonnen Treibhausgase mehr in 2020. Und auch der Verkehrssektor trägt nichts zur Reduktion bei, im Gegenteil. Öl ist billig, Elektromobilität setzt sich nicht durch, macht nochmal 8 Millionen Tonnen plus. Vorläufige Zahlen, Prognosen, aber die Botschaft ist klar.
Gleichwohl bin ich die erste und bisher einzige Ministerin, die immer schonungslos auch die Defizite aufgedeckt hat und die auch natürlich, wie Sie sich vielleicht erinnern, einen Klimaschutzaktionsplan in die Wege geleitet hat mit etwa 100 Maßnahmen. Hätten wir dies nicht getan, wäre es noch schwieriger, noch schlechter.
Da hat jemand Angst um sein Vermächtnis. Nur so kann man sich erklären, warum das Umweltministerium gerade jetzt mit diesen Zahlen kommt. Werft uns später nicht vor, wir hätten nichts gesagt. Das ist sinngemäß das, was hängen bleiben soll bei den neuen Mächtigen und beim Wähler. Die Konsequenz aus all dem? Energiewende auch im Verkehrssektor, hin zu mehr Elektromobilität, natürlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen und raus aus der Kohle.
Was wir nun wirklich brauchen, ist ein zügiger Plan, der deutlich macht, wie und wann und in welchem Umfang wir aus der Stromproduktion aus Kohle aussteigen.
Und da hört die scheidende SPD-Ministerin Barbara Hendricks, wie die andere scheidende SPD-Ministerin aber ruft, die Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris.
Ich bin ja dezidiert auch der Auffassung, dass man nicht immer alleine sagen kann, es geht nur um die Klimaziele, sondern es geht auch immer darum, dass die Menschen Arbeit haben und dass die Regionen nicht absterben. Und deswegen kann man das nicht einfach sagen, wir hören da jetzt mal mit auf mit der Förderung der Kohle und das war's dann, sondern man muss schon mal irgendwie gucken, wie Regionen erhalten bleiben.
Ein Konflikt ist das nicht, denn auch Hendricks will zum Beispiel die Lausitz besser erschließen und beim Strukturwandel begleiten. Die beiden Damen von der SPD werden aber nicht mitreden, wenn ab nächster Woche die Jamaika-Koalitionäre sondieren. Auf Union, FDP und Grüne könnten beim Thema Klima harte Verhandlungen zukommen. Die FDP hält nämlich gar nichts von nationalen Zielen, schaut lieber nach Europa. Und auch staatliche Eingriffe sind für die Liberalen kein taugliches Mittel, das Klima zu retten. Konfliktstoff mit den Grünen ist programmiert. Sie wollen die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke schnell stilllegen, bis 2030 ganz raus aus der Kohle. Und so ist jetzt schon klar, das Thema Klima taugt allemal, um bei den Sondierungsgesprächen von Schwarz-Gelb und Grün für schwieriges Klima zu sorgen.
Aus Berlin über das, was die scheidende Umweltministerin zu sagen hat, zur Zukunft, Christoph Schelt. Manfred Niekisch, Professor für internationalen Naturschutz und stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat sich gerade kräftig in die anstehenden Sondierungs- und möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin eingemischt. Sie versuchen da so eine Art Agenda-Setting, indem sie den Politikern schon mal eine Reihe von Hausaufgaben mitgeben. Das ganz große Thema dabei ist genau das, was wir eben von der scheidenden Umweltministerin gehört haben, der Ausstieg aus der Kohle. Und der soll jetzt sofort, also sofort heißt, wenn es denn eine neue Bundesregierung gibt, beginnen. Warum jetzt sofort?
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Klimawandel schreitet voran. Wir haben in Paris bei diesem sogenannten Durchbruch der Klimakonferenz 2015 einige Ziele erreichen können, insofern als sie schriftlich fixiert wurden. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir sie de facto einhalten können. Und deswegen sagen wir, die Bundesregierung muss jetzt sofort mit dem Ausstieg aus der Kohle anfangen. Und zwar nicht, das geht gar nicht, jetzt sofort alle Kohlekraftwerke abschalten, aber wir schlagen einen Drei-Stufen-Plan vor. Nämlich erstens sollen bis 2020 die emissionsintensivsten Kraftwerke vom Netz gehen. Auf der Basis können dann die modernen Anlagen, damit Arbeitsplätze beispielsweise erhalten bleiben, Gewährleistung der Versorgungssicherheit gegeben ist und so weiter, können die dann bis 2030 mit verminderter Auslastung weiterlaufen und in den 2030er Jahren müssen dann auch diese Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Sonst schaffen wir weder das 2-Grad-Ziel noch das 1,5-Grad-Ziel, das ja noch viel ambitionierter ist.
Wir befinden uns, also es geht da um das 1,5-Grad-Ziel, um das sich das Weltklima nicht erhöhen soll. Weiter soll es nicht wachsen, die Wärme, die wir insgesamt produzieren. Wir befinden uns aber gerade im Ausstieg aus der Atomenergie hier in Deutschland und im Aufbau der erneuerbaren Energien. Ist ein gleichzeitiger Ausstieg, denn es ist ja quasi gleichzeitig aus der Kohleverstromung, da nicht ein bisschen viel verlangt?
Nein, ganz und gar nicht. Wir haben ja vor einigen Jahren schon ein Gutachten vorgelegt als Sachverständigenrat, wo wir nachweisen, dass in den nächsten Jahrzehnten der vollständige Übergang zu erneuerbaren Energiequellen nicht nur dringend notwendig ist, sondern dass er auch möglich ist. Und dazu brauchen wir keine Atomkraft. Da setzen wir vor allem auf die Windkraft und auf die Solarenergie. Allerdings ganz klar auch mit dem Ziel, da in einem europäischen Verbund zu arbeiten. Allein kann die Bundesrepublik das nicht stemmen. Aber was die Bundesrepublik und die neue Bundesregierung tun muss, ist eben jetzt anfangen mit dem Ausstieg, sonst schaffen wir das nachher nicht, schon gar nicht sozialverträglich.
Aber es geht ja nicht nur um Weichenstellung, das haben Sie ja eben schon gesagt, sondern es geht darum, gleich nach der Regierungsbildung sozusagen ein paar Kraftwerke tatsächlich vom Netz zu nehmen.
Darum geht es in der Tat. Entscheidend ist aber nicht, wie viele Kraftwerke jetzt sofort vom Netz gehen, sondern entscheidend ist, wie viel von den CO2-Emissionen eingespart wird. Und da besteht eben großer Handlungsdruck. Je früher man anfängt, umso besser.
Wir haben es eben schon von der noch Bundeswirtschaftsministerin gehört. Man kann da nicht einfach aussteigen, weil es da auch um Arbeitsplätze geht. Was ist damit?
Das ist ein Argument, das wir natürlich als Sachverständigenrat auch beachtet haben. Deswegen schlagen wir den Plan vor, sodass man ihn sozialverträglich gestalten kann. Aber wenn wir unser Klima retten wollen, dann muss es eben schnell gehen. Und dass es sozialverträglich passiert, das kann durchaus gestaltet werden. Da ist aber die Politik gefordert, und zwar jetzt. Je länger wir warten, umso weiter rückt das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel von uns weg, und das wäre fatal.
Was passiert mit den Strompreisen, die für uns Verbraucher sowieso schon sehr hoch sind, wenn auch noch die Kohlekraftwerke abgestellt werden?
Wir haben in unserem Gutachten auch einiges gesagt zur Sozialverträglichkeit des Ausstieges und der Strompreise. Die müssen nicht unbedingt ansteigen. Es wird natürlich in einer Übergangsphase einiges an Regelungsbedarf geben, aber das ist durchaus möglich, ohne dass irgendjemand jetzt unzumutbaren Belastungen ausgesetzt wird.
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, das sind 50 Seiten und mehr als 50 Seiten in der Stellungnahme des Umweltrates zum Kohleausstieg, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland in den letzten 8 Jahren nicht wesentlich gesunken sind, auch nicht bei der Stromproduktion. Und das liege, steht da, an politischen Versäumnissen. Das heißt, die Bundesregierung hat in den vergangenen 2 Legislaturperioden nicht auf ihren eigenen Umweltrat gehört, oder?
So kann man das in der Tat nennen. Man hat in einigen Punkten auf uns gehört, aber beispielsweise ist eben beim Thema Kohlekraftwerke das Wirtschaftsministerium ein großer Bremser, und wir sehen mit Sorge, dass diese Diskussion jetzt gerade wieder losgeht. Wofür haben wir internationale Beschlüsse zum Klimaschutz, wenn die dann mit solchen Argumenten madig gemacht werden? Richtig ist ein Aufruf, das sozialverträglich zu machen, aber das muss eben schnell passieren, und wir können nicht sagen, wir können uns den Ausstieg jetzt nicht leisten.
Und warum sollte jetzt die nächste Bundesregierung, nachdem die 2 letzten es nicht getan haben, auf Sie hören?
Weil der Druck größer wird.
Der
Druck auszusteigen wird größer. Wir haben ein 1,5 oder 2 Grad Ziel, da kann man sich jetzt drüber streiten. Und das muss erreicht werden, sonst wird es auch für die Menschheit, ich sage das ohne jede Dramatik, noch sehr viel teurer. Denn Extremwetterereignisse werden zunehmen, und dann muss man ja auch sehen, dass der Kohleausstieg ja nicht nur eine Frage des Klimaschutzes ist, sondern auch des Gesundheitsschutzes, denn die Stickstoffoxide, die Feinstaubbelastung, die gehen ja direkt zulasten der menschlichen Gesundheit, und auch das sollte ein Wirtschaftsministerium bedenken. Hier geht es auch um die Erhaltung der Volksgesundheit, wie das so schön heißt, das heißt der Arbeitskraft.
Und an den Feinstaubbelastungen sterben im Jahr 66.000 Deutsche, haben wir gerade gelernt. Der stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung, auch der nächsten Bundesregierung, Manfred Nikisch. Vielen Dank.
Gerne.
Immer Ärger mit der Kohle. Wie man das Klima verheizt, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Was jetzt kommt, ist eine kleine Geschichte zur Kohle. Kein Märchen, mehr eine Sage.
Ein Junge hütete die Schweine seines Vaters in der Gegend zwischen Hattingen und Langenberg und wollte sich ein Feuer machen. Er suchte eine passende Stelle und sah, wie ein Mutterschwein, Mutter genannt, am Fuße eines Baumes ein Loch gewühlt hatte. Diesen Platz wählte er als Feuerstelle. Er trieb die Sau fort und zündete das zusammengetragene Holz an. Nur selten brauchte er neues Holz aufzulegen, und am Abend war das Feuer noch nicht erloschen. Am anderen Tag kam er wieder an dieselbe Stelle. Da sah er zu seiner Verwunderung noch eine große Glut, trotzdem kein glühendes Holz da war. Es brannte eine schwarze Erde. Diese Entdeckung erzählte er zu Hause. Sein Vater untersuchte die schwarze Erde und brannte von nun an Steinkohlen. Das Bergwerk aber erhielt den Namen Ob der Mutte.
Von der Sau. Jürgen Döschner, Energieexperte der ARD mit Sitz in Köln und deshalb mit einer persönlichen Beziehung nicht nur zur Steinkohle, sondern auch zur Braunkohle. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben es vorhin von der noch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris gehört. Man kann aus der Braunkohleverstromung nicht einfach so aussteigen, da hängen Arbeitsplätze dran. Vom Umweltrat haben wir eben gehört, dass auch die Sachverständigen das im Auge haben. Aber wie bedeutend ist die Braunkohle eigentlich wirklich, was die Arbeitsplätze angeht?
Ja, da kursieren ja manchmal ziemlich wilde Zahlen. Das geht ja bis 40, 50, manche sagen sogar 60.000 hoch. Das hängt immer von der Art zu rechnen ab. Ehrlich und genau ist die Rechnung, wenn man die direkt mit der Braunkohle verbundenen Arbeitsplätze nimmt. Das sind sowohl jene Menschen, die mit der Förderung der Braunkohle beschäftigt sind, als auch solche, die in den Kraftwerken arbeiten. Und da kommt man auf derzeit insgesamt etwa 18.000, 17.700 sollen es genau sein. Das ist die Zahl, die man als direkte Arbeitsplätze nennen muss. Und wenn man höher kommt, dann werden halt zum Beispiel, dann wird der Bäcker dazugerechnet oder irgendwelche Handwerker, wo man dann aber auch die Frage stellen muss, wenn jetzt der Braunkohlearbeitsplatz wegfällt, ein anderer kommt hin, dann hat der Bäcker ja vielleicht doch noch was zu tun.
Die Leute müssen auch, wenn sie keine Braunkohle mehr fördern, noch was essen.
So ist es.
Der Steinkohlebergbau läuft aus in Deutschland. Nächstes Jahr ist Schluss mit der Subventionierung und der letzten Zeche dann im Ruhrgebiet auch. Was dann noch bleibt, ist eben dieser Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen und in der Lausitz. Nach dem Wegfall der vielen tausend Arbeitsplätze und dem Strukturwandel mit dem Ende des Steinkohlebergbaus, das waren ja viel, viel mehr Menschen, wie wichtig sind für NRW die Arbeitsplätze in der Braunkohle noch?
Naja, in Nordrhein-Westfalen, das kann man sagen, ist etwas mehr als die Hälfte der gerade genannten 18.000 Arbeitsplätze, vielleicht sogar etwas mehr, sagen wir mal 10.000. Das ist natürlich für die Region hier rund um Aachen im rheinischen, niederrheinischen Braunkohletagebau eine recht wichtige Wirtschaftskraft. Aber wir haben hier in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den Braunkohleregionen in der Lausitz, da ist ja das zweite große Revier, den Vorteil, dass man hier in einer Region lebt, wo es durchaus Möglichkeiten gibt, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben in Aachen zum Beispiel die Universität. Wir haben dort auch viele, die im Bereich der Energie forschen. Wir haben Nordrhein-Westfalen als großes Industrieland immer noch. Also ein Strukturwandel hier in diesem doch relativ gut laufenden Industrieland Nordrhein-Westfalen wird sicher, die Prognose wage ich, leichter zu schaffen sein als in Ostdeutschland, wo die Probleme etwas größer sind.
In der Lausitz. Jetzt rede ich ja nicht umsonst mit dem Energieexperten der ARD. Wie ist es aus energiepolitischer Sicht? Was ist das für eine Kohle, die da abgebaut wird? Was geschieht, wenn man die in den Kraftwerken verbrennt? Warum heißt es immer, das sei die dreckigste Kohle, die es gibt?
Ja, das liegt an der Zusammensetzung, dass dort erstens ein relativ großer Wasseranteil ist. Der muss erstmal rausgeholt werden. Der Brennwert der Braunkohle ist niedriger als der Brennwert der Steinkohle. Das heißt, man muss mehr Braunkohle verfeuern, um einen Kilowatt Strom dort rauszuholen. Und es ist in der Regel dann auch mehr Schwefel drin. Also insgesamt die Belastung, wenn man einen Kilowatt Strom erzeugen will, ist durch die Braunkohle erheblich größer, als wenn man Steinkohle verbrennt. Natürlich hat das auch damit zu tun, wie das Kraftwerk gebaut ist. Da gibt es ältere Kraftwerke, die weniger effizient sind, und moderne, die wesentlich effizienter sind durch verschiedene technische Maßnahmen. Das ist ja auch ein Teil der Forderungen, beispielsweise vom Umweltrat, den wir gerade gehört haben, dass man gerade die ältesten oder die älteren Kraftwerke, die Braunkohle oder auch Steinkohle verfeuern, zuerst stilllegt, weil da der Effekt der CO2-Einsparung dann am größten ist.
Und wahrscheinlich auch der Feinstaub, der da oben rauskommt, bei den modernen wesentlich geringer ist und die Gesundheitsbelastungen. Was die riesigen Braunkohlebagger hinterlassen, wir kennen das von Bildern oder auch mal aus eigener Anschauung, ist eine, naja, wir sagen immer Mondlandschaft, also eine tote Landschaft eigentlich. Dann kennen wir so nette Bildchen von Seen und Naherholungsgebieten, die dann daraus werden oder werden sollen, wenn die Kohle weg ist und das renaturiert ist. Funktioniert das eigentlich und was kostet sowas?
Ja, was viele nicht wissen, die Renaturierung, die findet ja während des Braunkohletagebaus immer gleichzeitig statt. Das heißt also, die Erde, die man vorne rausgebaggert hat, die hat man hinten wieder in die Löcher reingekippt, bis natürlich auf die Braunkohle. Und das bezeichnet dann eben oder betrifft dann eben auch am Ende das Problem. Das heißt, wir können mit dem, was da herausgeholt wird, mit der Erde, die oben erstmal abgekratzt wird, die Löcher, die entstehen, nicht komplett füllen. Es bleiben Restlöcher und die müssen mit Wasser gefüllt werden. Das sind Aufgaben, die dauern mehrere Jahrzehnte. Aber was noch viel wichtiger und viel schwieriger ist, man muss, um die Braunkohle herauszuholen, das geht ja bis in eine Tiefe von 500 Meter, muss man das Grundwasser abpumpen. und das auf einer Fläche von mehreren zig Quadratkilometern. Das ist ein ganz schwerwiegender Einfluss in das Ökosystem, und das kann man so nicht wieder eins zu eins herstellen. Und das gibt Gutachten, die unter anderem RWE in Auftrag gegeben hat, die reden davon, dass man da ungefähr 300 Jahre mindestens mit zu tun hat. Also das sind schon gewaltige Aufgaben. Wie viel das am Ende kosten wird, hat noch niemand so richtig ausgerechnet.
Das heißt, unsere Nachfahren haben dann 300 Jahre, das sind die sogenannten Ewigkeitskosten des Bergbaus, ja? Die haben dann noch 300 Jahre damit zu tun, diese Landschaft zu pampern, die wir kaputt gemacht haben?
Ja, man muss sich vorstellen, Wasser fließt ja unterirdisch in mehreren Etagen, da gibt es Seen, da gibt es Flüsse unterirdisch. Wenn man da das Wasser abpumpt, die Erde herausholt, nachher wieder die Erde reinkippt, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und ein solches Ökosystem kann man gar nicht mehr eins zu eins herstellen, selbst wenn man, wie es ja geplant ist und wie es auch gemacht wird, dann nach und nach den Grundwasserspiegel wieder anhebt. Da kommt sehr, sehr viel durcheinander. Das ist einer der größten Eingriffe, die wir in Landschaft und Natur überhaupt hier in Deutschland haben, wenn nicht der größte. Und die Folgen sind entsprechend weitreichend, in der Tat.
Jürgen Döschner, der Energieexperte der ARD. Recht herzlichen Dank nach Köln. Also, wir müssten und wir könnten da aussteigen, haben wir gelernt. Schluss machen mit der Braunkohle. Und wir hätten da auch jemanden, der das durchsetzen könnte, eigentlich.
Als sich die Vereinten Nationen 1995 in Berlin zu ihrer ersten Klimakonferenz trafen, hieß die Gastgeberin Angela Merkel, damals Umweltministerin im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl. In ihrer Eröffnungsrede sagte Merkel:
Die Konferenz in Berlin rückt den Klimaschutz in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Unsere Völker erwarten von uns, dass wir die notwendigen Beschlüsse fassen, um sie, die Menschen, die in unseren Ländern leben, vor drohendem Schaden zu bewahren.
Merkels Auftritt hinterließ einen bleibenden Eindruck. Der Spiegel schrieb, selbst Umweltschützer hätten die Ministerin in ihr Herz geschlossen. Merkel forderte von der Weltgemeinschaft vehement, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Ziele auch verbindlich festzuhalten. Es ist deshalb auch ihr Verdienst, dass sich die Industriestaaten zwei Jahre später auf das Kyoto-Protokoll einigten. Ihre Zeit als Umweltministerin prägte ab 2005 auch Merkels erste Amtszeit als Regierungschefin. Schnell erklärte sie sich zur Klimakanzlerin.
Ich denke, dass wir uns bestärkt fühlen darin, dass wir die menschlichen Ursachen des Klimawandels energisch bekämpfen müssen.
Deutschland will hier mehr als bisher Vorreiter sein.
Wollen wir hinnehmen, dass wir völlig unbekannte Wetterphänomene haben, so wie vorausgesagt wird, Mitte dieses Jahrhunderts, Tropennächte in der Harzregion?
Als Ratspräsidentin trieb Merkel 2007 in der EU neue Klimaziele voran. Weniger Treibhausgase, mehr erneuerbare Energien, mehr Energieeffizienz. Auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm machte Merkel klar, was sie langfristig erreichen will.
Nämlich, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts 50% der CO2-Emissionen eingespart werden müssen, dass dies ernsthaft betrachtet werden muss und dass niemand hier mehr diesen Betrachtungen die Grundlage abspricht.
Merkel und der damalige Umweltminister Sigmar Gabriel warben öffentlichkeitswirksam für den Schutz des Klimas. In Grönland bestaunten die beiden das schmelzende Eis, posierten dort wie zwei Polarforscher, dick eingepackt in roten Jacken. Ein Bild, das sich eingeprägt hat, und ein Bild, das den Höhepunkt in Merkels selbsternannter Klimakanzlerschaft markiert. Denn in Deutschland bröckelte das Image der Klimakanzlerin zunehmend. In Sachen Energiewende begab sich Merkel auf einen Schlingerkurs, vor allem beim Thema Kohle. Noch vor 10 Jahren warb die Kanzlerin für moderne, emissionsärmere Kohlekraftwerke, nannte diese Technologie einen potenziellen Exportschlager. Doch davon ist heute keine Rede mehr. Einen konkreten Plan, einen konkreten Termin für den Ausstieg aus den schmutzigen Kohlekraftwerken, die zu den Hauptemittenten von CO2 zählen, legte Merkel nicht vor. Bevor der Abgasskandal das Verhältnis von Politik und Industrie in eine Krise stürzte, verteidigte Merkel auch die Interessen der Autolobby. Mehrere Jahre lang verhandelten die EU-Länder über neue Schadstoffrichtlinien für Autos, machten ihre Rechnung jedoch ohne Angela Merkel, die einen Beschluss darüber immer wieder blockierte. 2015, im Jahr der UN-Klimaschutzkonferenz in Paris, demonstrierten Umweltschützer vor dem Brandenburger Tor in Berlin und fragten:
Klimakanzlerin, Klimakanzlerin, Klimakanzlerin. Weg ist sie. So wie die Kohle weg ist, die wir seitdem verstromt haben. Wobei die nicht ganz weg ist, denn die verheizte Kohle beschert uns die Erwärmung des Klimas und die sogenannten unbekannten Wetterphänomene, von denen die ehemalige Klimakanzlerin eben sprach. Sebastian Schreiber war das über Angela Merkel. Professor Dieter Uhl, Paläontologe am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt, beschäftigt mit der Erforschung der Vergangenheit unserer Vegetation und damit auch unserer Kohlevorkommen und des Klimas damals. Denn die Kohle ist aus Pflanzen entstanden. Guten Tag, Herr Professor Uhl.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Die Braunkohle ist im Miozän entstanden, viel, viel später als die Steinkohle, erst vor 20 bis 15 Millionen Jahren, für einen Paläontologen also quasi gestern. Aber die Welt sah damals ganz anders aus. Wie war das damals? Malen Sie uns mal ein Bild von der Gegend, wo wir heute die Braunkohle abbauen.
Naja, die Gegend, wo wir heute Braunkohle abbauen, zum Beispiel in der Niederrheinischen Bucht bei Köln. Das kann man sich vorstellen wie etwa die Everglades oder das Mississippi-Delta im Süden der USA. Also wir hatten Sumpfwälder mit großen Bäumen, die eben das CO2 fixiert haben über die Photosynthese. Wir hatten auch wie in den Everglades ein subtropisches, warmes Klima. Wir haben heute, ich sag mal, in Frankfurt so eine mittlere Jahrestemperatur von 10 Grad. Damals waren das 15 Grad, also deutlich wärmer. Wir hatten auch eine ganz andere Tierwelt. Wir hatten zum Beispiel in Hessen, in Deutschland Alligatoren.
Und Elefanten auch, gell?
Die in den Sumpfwäldern gelebt haben. Wir hatten Elefanten, diese Dinotherien, die gerade im Miozän in Rheinhessen bekannt sind. Und es war eine Welt, die deutlich wärmer, deutlich, üppiger in der Vegetation war als heute. Die Kohlendioxidgehalte in der Atmosphäre waren wahrscheinlich auch deutlich höher. Und für uns Paläontologen, Paläoklimaforscher, ist das Miozän quasi das letzte Treibhausklima oder das jüngste Treibhausklima in der Erdgeschichte, was wir quasi als Analogon für ein zukünftiges Treibhausklima ansehen.
Und wie entstand dann, um nochmal bei der damaligen Zeit zu bleiben, wie entstand dann die Braunkohle aus den damaligen Sumpfwäldern? Die sind fast abgesoffen, oder?
Naja, wir hatten Sumpfwälder, wie gesagt, im Bereich von Flussdeltas, wie etwa beim Rhein. Und da,
das heißt, das Rheindelta war damals bei Köln?
Das Rheindelta war damals bei Köln. Global war der Meeresspiegel viel höher als heute. Und wir haben da eben Sumpfwälder. Die Pflanzen sind abgestorben, sind ins Wasser gefallen und in dieser feuchten Umgebung eben nicht von Bakterien und Pilzen abgebaut worden, sondern die wurden da zu Torf und dann eben zu Braunkohle in Laufe der letzten 15 bis 20 Millionen Jahre.
Erklärt das auch ein bisschen, warum diese Braunkohle, wie wir es eben schon besprochen haben, so schmutzig ist, dass sie nicht so sauber verbrennt wie Steinkohle?
Ja, das erklärt es zum Teil auch eben durch Druck und Temperatur, wie wir ihn im Laufe der Erdgeschichte zum Beispiel bei Gebirgsbildungen sehen, wird die Kohle quasi verbessert, wird angereichert im Kohlenstoffgehalt und Aschen und sowas wird prozentual immer weniger, beziehungsweise durch verschiedene Vorgänge werden diese Stoffe dann auch herausgelöst, sodass wir zum Schluss eigentlich in der Steinkohle fast reinen Kohlenstoff haben, während wir eben im der Braunkohle noch, ich sage das jetzt mal umgangssprachlich, alle möglichen Dreck mit drin haben.
Sie haben das eben schon angesprochen, dass dieses Miozän sozusagen als Folie steht für ein mögliches künftiges Klima. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, wenn wir die ganze Braunkohle, die da entstanden ist in der Lausitz, im Kölner Becken, verheizen würden, würden wir dann wieder so ein Klima bekommen wie damals mit den Alligatoren und den Vorfahren der Elefanten?
Wir wären auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Ob wir dann auch wieder 5 Grad mehr hätten, das kann man ausrechnen. Aber wir sind, wenn wir diese ganzen Braunkohlevorkommen, auch nur die zugänglichen Teile, die man wirklich abbauen kann, verheizen, auf einem guten Weg wieder in ein globales Treibhausklima, bei dem hier in Deutschland, in Hessen Elefanten und Alligatoren in freier Wildbahn leben können.
Aber dann auch Delfine ab Köln oder so, weil dann das Rhein-Delta etwas südlicher wäre.
Das wäre vielleicht eine Konsequenz. Dann hätten wir auch einen deutlichen Meeresspiegelanstieg und wir könnten eben, ja, wir müssten nicht unbedingt nach Holland fahren zum Segeln, sondern wir könnten irgendwo bei Köln unsere Segelboote anlegen haben und da in die etwas breitere, flachere Nordsee hinausdüsen.
Professor Dieter Uhl, Paläontologe am Senckenberg-Forschungsinstitut und Klimaforscher in der Vergangenheit. Recht herzlichen Dank. Immer Ärger mit der Kohle, wie man das Klima verheizt, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt die nächste Sage aus der Kohlezeit, nicht der vorgeschichtlichen, aber der mythologischen.
In der Grube will der Berggeist nur als Bergmann behandelt werden. Und nichts kann ihn mehr ärgern, als wenn einer der Knappen achtlos an ihm vorübergeht. Oft steht er still in einem Stollen, lässt die Bergleute an sich vorüberziehen und freut sich, wenn sie ihm ihr Glück auf zurufen. Wehe aber dem, der den Gruß unterlässt. Dann dehnt sich der Berggeist und wird so breit, dass er den ganzen Stollen abschließt und der Unglückliche darin ersticken muss. Fährt einer der Schipper mit einem vollen Hund an dem Barchgeiste vorbei, braucht er ihm nur ein keckes Ausweichen entgegenrufen, und tatsächlich tritt dann der Angerufene jedes Mal zur Seite. Wer aber mit einem leeren Karren an ihm vorbeifährt, muss ihm Platz machen und aus dem Wege gehen.
So war das damals mit den Berggeistern. Wir kommen zurück in die Gegenwart. Wenn man von der deutschen Energiewende spricht, dann geht das schon seit Jahren nicht ohne eine intensive Diskussion über deren Kosten. Eine gigantische Subvention der erneuerbaren Energien sei das, ist die am häufigsten gehörte Meinung. Die Stromkunden bezahlen und die Firmen und Anleger, die sich Windräder und Solaranlagen leisten können, die verdienen. Und schon hinkt die Argumentation ein wenig. Denn seit Jahren steigen die Strompreise und seit Jahren sinken die Kosten für die Erneuerbaren. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Windstrom für 7 Cent pro Kilowattstunde verkauft wird und ich fast 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen muss?
29 Cent pro Kilowattstunde. So viel müssen wir Verbraucher 2017 laut dem Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft, BDEW, durchschnittlich zahlen. An der Strompreisbörse European Energy Exchange in Leipzig schwankt der Preis für eine Kilowattstunde Strom aber nur zwischen 3 und 6 Cent. Zahlen wir also viel zu viel für unseren Strom? Christoph Podewils vom Think Tank Agora Energiewende.
Ja, der Strompreis an der Börse ist eben der reine Strom, wenn Sie so wollen. Da ist er noch nicht bei Ihnen zu Hause, da hat man noch kein Kabel gehabt und man hat auch noch keine EEG-Umlage bezahlt und keine Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Das ist wirklich der Großhandelspreis und der ist in den vergangenen Jahren tatsächlich auch stark gesunken. Und insofern hilft es Ihnen als Verbraucher jetzt nicht so viel, nur auf den Börsenstrompreis zu gucken.
Tatsächlich setzt sich der Strompreis, der bei uns Verbrauchern ankommt, nur zu etwa einem Viertel aus den eigentlichen Stromkosten zusammen. Also dem, was die Stromanbieter für die Stromerzeugung, den Vertrieb und ihre Gewinnmarge veranschlagen. Etwa ein Fünftel fällt dann noch für die sogenannten Netzentgelte an.
Das ist die Maut, wenn Sie so wollen, für den Transport des Stroms von den Kraftwerken zu der Steckdose.
Und der Rest sind Steuern und Abgaben. Das heißt also,
der Kunde zahlt mit dem Strompreis nur etwa zur Hälfte tatsächlich das, was man sozusagen die Strombeschaffung nennt. Und der andere Teil sind in der Tat inzwischen Steuern und Abgaben.
Sagt Energieexpertin Tina Löffelsend vom BUND. Dazu gehört etwa die sogenannte Konzessionsabgabe. Die müssen die Netzbetreiber dafür an Städte und Gemeinden zahlen, dass sie deren Straßen nutzen dürfen, um Stromleitungen zu verlegen. Der größte Teil sind aber die Mehrwert- und die Stromsteuer und die sogenannte EEG-Umlage. Die ist in den vergangenen Jahren oft angestiegen. Aber was ist die EEG-Umlage? Wer zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach hat, bekommt für den produzierten Strom einen festen Betrag. Der ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz, also im EEG, festgelegt. Die Stromnetzbetreiber verkaufen den eingespeisten Strom dann an der Börse. In der Regel bekommen sie dafür aber nicht so viel Geld wie der Solaranlagenbesitzer. Die Differenz bekommen die Netzbetreiber aber zurück, und zwar aus der EEG-Umlage. Außerdem wird mit der EEG-Umlage auch die stromintensive Industrie finanziert. In den kommenden Tagen setzen die Netzbetreiber die EEG-Umlage für 2018 fest. Bisher ist die EEG-Umlage in der Regel angestiegen.
Die gute Nachricht ist aber tatsächlich, der Anstieg der EEG-Umlage, der ist doch weitgehend gebremst. Wir sehen 2, 3, 4 Jahre einen leichten Anstieg. Dann wird es deutlich runtergehen,
sagt Christoph Podewils vom Think Tank Agora Energiewende voraus.
Aber jetzt steigt es erst nochmal. Martin Honecker über die Umverteilung durch die sogenannte EEG-Umlage. Wir zahlen also mit dem Strompreis die Anschubfinanzierung für die erneuerbaren Energien. Wenn es aber nur das wäre, müsste die EEG-Umlage seit geraumer Zeit sinken. Denn wie gesagt, Windstrom gibt es inzwischen für 7 Cent pro Kilowattstunde oder weniger. Wir aber zahlen 29 Cent und das sind nicht alles Netzkosten. Wir gehen einem kleinen Satz im eben Gehörten noch einmal etwas genauer nach. Mit der EEG-Umlage werden auch die besonders stromintensiven Industrien subventioniert. Was heißt das konkret?
Aluminium, der Werkstoff der Zukunft. Stabil, leicht und in großen Mengen verfügbar. Einziger Nachteil, für die Herstellung werden gigantische Mengen Strom benötigt.
Wir brauchen mit dieser Hütte hier in Essen so viel Strom wie die Stadt Essen mit allen sonstigen Industrien, Gewerben und Haushalten.
Sagt Heribert Haug, Pressesprecher der Trimet, des größten deutschen Aluminiumherstellers. In seinen beiden Aluhütten in Essen und Hamburg verbraucht das Unternehmen jährlich rund 4,2 Milliarden Kilowattstunden Strom. Finanziert zum großen Teil durch die deutschen Stromkunden. Allein über den weitgehenden Erlass der EEG-Umlage spart Trimet rund 260 Millionen Euro. Alle weiteren Strompreissubventionen hinzugerechnet, vom Netzentgelt über die Stromsteuer bis zur Abschaltprämie, summieren sich die Vergünstigungen auf rund 450 Millionen Euro. Aus Sicht von Firmensprecher Haug ist das nur recht und billig.
Wir werden ja gar nicht subventioniert, sondern wir werden nur von Kosten entlastet, die hier auf dem deutschen, vielleicht auch teilweise auf anderen europäischen Strompreisen aufgeschlagen werden, die es im Rest der Welt nicht gibt.
So scheint das auch die Politik zu sehen, denn anders als etwa Schlachthöfe oder Baumärkte gelten die Strompreisprivilegien der Aluminiumhütten als tabu, selbst beim grünen NRW-Umweltminister Johannes Remmel.
Es gibt klassische Beispiele Stahl und Aluminium, wo das sehr gut nachweisbar ist, dass wir solche Produktion am Standort hier brauchen und dass es dafür sich auch lohnt, eine gewisse Begleitung durch eine Befreiung von der Umlage zu haben, also gesellschaftliche Solidarität ein. Zu fordern.
Gesellschaftliche Solidarität heißt konkret, jeder der rund 2000 Arbeitsplätze in den vier deutschen Aluminiumhütten wird jährlich mit über 440.000 Euro subventioniert. Das Fünffache dessen, was einst pro Steinkohlekumpel gezahlt wurde. Oder anders gerechnet, die deutschen Stromkunden bis hin zum Hartz-IV-Empfänger subventionieren über das Aluminium jeden Audi A8 mit gut 700 Euro. Doch gerade das Beispiel Autoindustrie zeige, der Zweck heiligt die Mittel, sagt NRW-Umweltminister Remmel.
Wir brauchen Aluminium als Werkstoff, um beispielsweise leichtere Autos zu produzieren. Leichtere Autos bedeutet weniger CO2-Ausstoß.
Doch die Ökobilanz gerade des überwiegend mit Kohlestrom hergestellten deutschen Aluminiums ist verheerend, besonders im Automobilsektor, sagt Dirk Jansen, Geschäftsführer des Umweltverbandes BUND in Nordrhein-Westfalen.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn, diesen Rohstoff, der mit so viel Energieeinsatz produziert wird, dann hinterher in spritfressende Special Utility Vehicles reinzustecken. Das hat ökologisch keinen Mehrwert.
Besagter Audi A8 etwa muss mindestens 170.000 Kilometer fahren, um das erste Gramm CO2 einzusparen. BUND-Geschäftsführer Dirk Jansen kommt deshalb zu dem Schluss.
Es macht überhaupt gar keinen Sinn, weder volkswirtschaftlich noch ökologisch, diesen marginalen Industriezweig künstlich zu subventionieren. Es macht sicherlich mehr Sinn, das Geld, was derzeit in die Subventionen dieser wenigen Arbeitsplätze gesteckt wird, zukunftsfähig zu investieren und damit die Energiewende voranzubringen.
Das hieß in der Konsequenz Schließung der vier deutschen Aluminiumhütten. Bei gerade mal 2000 Arbeitsplätzen ließe sich das sicher sozialverträglich gestalten und für die weiterverarbeitende Industrie hätte das kaum Auswirkungen, denn sie bezieht bereits jetzt rund 4/5 des Aluminiums aus dem Ausland.
Womit wir dann neben dem Kohleausstieg noch den aus der Aluminiumindustrie hätten. Aber so weit wird es wohl kaum kommen, eher zahlen wir Verbraucher weiter immer höhere Strompreise. Jürgen Döschner hat uns die Stromfresserindustrie Aluminiumverhüttung vorgestellt. Sascha Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Autor diverser Bücher zur Energiewende und Energieversorgung. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Energiewende ist eine Subventionsveranstaltung. Das ist oft so, wenn politisch etwas angestoßen werden soll und per se ist das auch nicht schlimm. Wenn aber nur die Verbraucher zahlen und die Industrie geschont wird, wie eben gehört, wenn nur die Verbraucher zum Stromsparen angehalten werden und die energieintensive Industrie einfach so weitermachen kann wie vorher und das dann noch zu subventionierten Preisen, dann wird es irgendwie dann doch Teufelszeug. Kann man das verhindern?
Ja, natürlich. Im Moment ist es ja so, wir haben eine EEG-Umlage, also eine Umlage auf den Strompreis, mit der wir alle, die den Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren gefördert haben, wobei man auch dazu sagen muss, die Förderung ist sehr, sehr stark gesunken. Also wir zahlen im Grunde die Anschubfinanzierung der letzten Jahre. Aber ganz wichtig ist, da gibt es großzügige Ausnahmen für die Industrie. Das heißt, die Gesamtkosten werden im Wesentlichen durch die privaten Verbraucher, die privaten Stromverbraucher getragen. Und das kann man natürlich ändern, indem man eben wirklich nur noch energieintensive Industrien, die im Wettbewerb mit dem Weltmarkt stehen, befreit und die anderen, die sich diese Befreiung, sagen wir mal, über die Jahre mit Lobbyaktivitäten erkämpft haben, dann doch wieder mit der Abgabe belegt.
Also bei der Befreiung für die Aluminiumindustrie würden Sie bleiben?
Naja, es kommt jetzt immer darauf an. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist es denn wirklich sinnvoll, in einem Land wie Deutschland wirklich Aluminium großindustriell zu produzieren? Es gibt Länder beispielsweise in Island, in denen Aluminium mit erneuerbaren Energien aus Erdenergie erzeugt wird. Und dann ist auch immer die Frage, steht denn diese Industrie wirklich im Weltmarkt? Das muss man wirklich von Branche zu Branche, von Werk zu Werk wirklich prüfen, denn nur der Wettbewerbsdruck aus dem Weltmarkt, der gibt es teilweise in der Stahlindustrie, teilweise in der Aluminiumindustrie, aber nicht bei jedem Werk, berechtigt eben zu diesen Ausnahmen unserer Ansicht nach.
Es gibt ja noch ein paar andere Schieflagen bei der deutschen Energiewende. Wenn in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo die meisten Windräder, aber auch sehr, sehr viele Solaranlagen laufen, der Wind weht und die Sonne scheint, wie in diesem Sommer sehr häufig, dann werden Hunderte von Windrädern abgeschaltet, weil wir zu viel Strom haben. Warum ist das so und warum soll das so bleiben?
Naja, wir haben da zwei Probleme. Es ist erstens natürlich ganz toll, dass gerade im Norden Deutschland an den Küsten, wo der Wind weht, in den letzten Jahren sehr viel an Kapazitäten zugebaut worden ist. Das ist die Erfolgsgeschichte. Aber wir kommen beim Netzausbau nicht schnell genug voran, wegen politischen Blockaden, zum Beispiel aus Bayern. Und zweitens wird das Netz auch heute noch verstopft durch den Atomstrom. Wir steigen jetzt zum Glück schnell aus der Atomenergie aus, aber es ist immer noch Atomstrom im Netz und durch den Braunkohlestrom. Und wenn man die Überkapazitäten aus der Braunkohle, und das ist ja aus Klimasicht die schmutzigste aller Energien, mal aus dem Netz raus hätte, wäre schon mehr Platz auch für die Spitzenlasten der Windenergieproduktion.
Das Erneuerbare Energiengesetz schreibt aber vor, dass es einen Vorrang für die Einspeisung von Erneuerbaren im Stromnetz gibt. Das werden aber trotzdem Windräder abgeschaltet. Müssten nicht Kohlekraftwerke abgeschaltet werden?
Naja, im Grundsatz ist dieser Vorrang vorgesehen. In der Praxis wird dieser Vorrang nicht immer durchgesetzt. Da argumentieren sehr viele Kraftwerksbetreiber, dass die Braunkohlekraftwerke nicht so schnell runtergefahren werden können, dass nur sie grundlastfähig sind. Das stimmt alles im Grunde mit modernen Steuertechnologien nicht. Und die Netzbetreiber und die Netzaufsicht müsste systematisch durchsetzen, dass wirklich fossile Kraftwerke zuerst vom Netz gehen, wenn das Netz voll ist und die Erneuerbaren eben ja auch aus Klimaschutzgründen eben, solange es geht, weiter einspeisen können.
Es geht ja noch weiter mit der Subvention. Die Windräder, die aus dem Wind gedreht werden, also abgeschaltet werden, die werden trotzdem bezahlt, als ob sie weiter drehen würden und als ob sie weiter Strom produzieren würden, weil es ja eben diesen Vorrang für erneuerbaren Strom gibt. Ich kenne Windkraftbetreiber, Windparkbetreiber, die eigene Ingenieure eingestellt haben, die nichts anderes machen, als mit einer Software auszurechnen, wie viel Strom sie produziert hätten, wenn sie nicht abgeschaltet hätten, und dann das Geld dafür kassieren.
Es kann natürlich kein Geschäftsmodell für erneuerbare Energien, für Windanlagenbetreiber sein, dass sie von Kompensationszahlungen leben. Das ist völlig absurd. Ich glaube, die meisten wollen das auch nicht.
Nein, wollen tun die das nicht.
Die da eingestellt werden, ist das natürlich auch ein frustrierender Job. Es ist ja auch völlig sinnlos. Wir müssen, wie gesagt, dafür sorgen, dass die Transportkapazitäten vorhanden sind. Wir müssen dafür sorgen, dass es wirklich einen Vorrang gibt für Erneuerbare im Netz, der durchgesetzt wird. Wenn wir dann noch Spitzenlasten haben, zum Beispiel wirklich mal bei einem Sturm, dann muss man sicher auch aus Gründen der Netzstabilität auch mal ein Windkraftwerk stilllegen. Aber diese Kompensationszahlung, die es im Moment gibt, das ist eingerissen, wird letztendlich auch auf den Strompreis und damit auf die Privatkunden umgelegt und führt dann dazu, dass eine Sache, die ja im Grunde alle begrüßen, der Ausbau der erneuerbaren Energien, dann doch durch diesen erhöhten Preis, der allein beim privaten Stromverbraucher landet, für Unmut sorgt.
Also man müsste an einigen Stellen nachjustieren in diesem ganzen System Erneuerbare Energien Gesetz. Glauben Sie, dass die nächste Bundesregierung dazu in der Lage sein wird?
Es kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie die Bundesregierung zusammengesetzt sein wird. Es haben alle Parteien angekündigt, sie wollen das Erneuerbare Energiengesetz, was ja schon mehrfach geändert worden ist, erneut ändern, aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Die FDP möchte beispielsweise den Vorrang für die erneuerbaren Energien völlig aufheben, freier Wettbewerb, wobei das freie Wettbewerb ja nur in Anführungszeichen ist, weil wir jahrzehntelang den Kohlebergbau und die Atomenergie subventioniert haben. Die haben deswegen einen Startvorteil. Die Grünen möchten den Ausbaukorridor, also den Anteil der Erneuerbaren, weiter erhöhen. Das unterstützen wir. Was wir dazu aber eben auch brauchen, ist diesen Vorrang im Netz und den Netzausbau, weil sonst ist einfach auch kein Platz für die Erneuerbaren.
Sascha Müller-Grenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Autor diverser Bücher zu Energiewende und Energieversorgung. Recht herzlichen Dank.
Dankeschön.
Häufig erschienen die Heinzelmännchen und halfen den Bergleuten, die sie gut leiden mochten, bei der Arbeit. Ganz besonders von ihnen bevorzugte Leute brauchten überhaupt sich nicht mehr anzustrengen. Andern Morgens fanden die Bergleute die Arbeit in schönster Weise verrichtet. Als Entgelt hierfür musste man den Heinzelmännchen gewisse Gaben an eine bestimmte Stelle legen, die sie dann, ohne dass sie gesehen wurden, entgegennahmen. Hatte man ihren kleinen Wunsch erfüllt, so war dann auch ihre Freude groß und ihre Arbeitslust verdoppelt. Oft hörte man in dem Bergwerk die schönste Musik, denn die Heinzelmännchen liebten Musik und Gesang. Waren sie ihren Günstlingen gütig und hilfsbereit, so übel erging es denen, die die Heinzelmännchen kränken wollten. Wehe dem, der ihnen einen Schabernack spielte oder sie sonst neckte. Zuletzt zogen sie ab, weil sie von solchen Bergleuten, denen sie nicht halfen, zu viel geneckt wurden. Seitdem kam Unglück über das Bergwerk. Es wollte nicht mehr recht vorwärts gehen. Und bald musste deshalb der Bergbau an dieser Stelle aufgegeben werden. Die vielen Löcher erinnern aber noch heute an diese einst so glückliche Arbeitsstätte.
Auch die Heinzelmännchen haben sogenannte Ewigkeitskosten. Das war Geschichte Nummer 3 aus dem mitteleuropäischen Sagenschatz zum Bergbau. Immer Ärger mit der Kohle, wie man das Klima verheizt, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und am Telefon bin ich verbunden mit Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der DENA, der halbstaatlichen deutschen Energieagentur. Guten Tag, Herr Kuhlmann.
Guten Tag, Herr Schwinn. Schöne Grüße aus Berlin.
Die übliche Bitte eines Journalisten an einen Experten ist die um Kritik. Hier haben wir einen schönen Wein. Würden Sie bitte mal ein bisschen Wasser hineingießen? Nun haben wir das die ganze Stunde schon gemacht oder das die ganze Sendung lang. Was haben wir gesagt, was alles eher schlecht ist und ganz anders gemacht werden müsste oder endlich überhaupt mal angegangen werden müsste? Mhm. Deshalb habe ich jetzt eine andere Bitte. Können Sie uns ein Szenario bieten, wie wir unsere in Paris versprochenen Klimaziele, für uns alle wichtig, doch noch erreichen können?
Nein, das eine einzige Szenario sicherlich nicht. Aber ich kann Ihnen die Botschaft schon mitgeben, Energiewende ist machbar, wenn wir sie entschlossen, technologieoffen und im breiten Dialog auch angehen. Ich kann das sagen, weil wir gerade an einem Projekt arbeiten mit 50 Unternehmen. Wir haben die gebeten, aus ihrer Perspektive uns mal zu helfen, wie weit können wir denn bei der Energiewende kommen? Welche Innovationen gibt es? Welche neue Technologien? Und da haben wir die Erfahrung gemacht, ja, 80-91% wird schon irgendwie gehen. Es wird ein ganz schwieriger Weg, aber ich bin eigentlich konstruktiv, kritisch, zuversichtlich bei dem Projekt insgesamt.
Wenn Sie sagen, Technologie offen und im breiten Dialog. Ich fange immer das erste, Technologie offen, und gehe jetzt mal, haben wir heute noch nicht von gesprochen, weil wir es mit der Kohle hatten, gehe mal zum Verkehr. Da wurde ja aufgrund Dieselkrise und Dieselgate zuletzt gesagt, das Ende des Verbrennungsmotors ist in Sicht. Hm. Das ist nicht technologieoffen. Zum Beispiel, weil man ja auch Gas verbrennen kann und dieses Gas könnte man vorher in Biogasanlagen herstellen. Das heißt, man hätte sogar ein Ökogas möglicherweise in Zukunft. Sowas meinen Sie mit technologieoffen?
Ja, das ist schon so ein Punkt. Jetzt ist das natürlich ein hochpolitisches Thema, wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich jetzt für oder gegen ein Verbot für Verbrennungsmotoren bin. Aber in der Tat, wir müssen schon schauen, auch bei der Mobilität, dass wir uns Wege offen halten, damit die Unternehmen, die das können, auch die besten Technologien anbieten können. Aber wir brauchen schon auch eine steuernde Kraft. Und das muss in Zukunft viel mehr die Vermeidung von CO2 sein. Da haben wir uns in verschiedenen Sektoren nicht genug angestrengt. Das ist leider etwas aus dem Fokus gerutscht und da erhoffe ich mir von der neuen Koalition, dass sich das ändert.
Also da haben Sie schon auch ähnlich wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen so eine Agenda vor, die Sie da hineingeben wollen in die Koalitionsverhandlungen, die dann nach der Sondierung vielleicht kommen.
Ja, in der Tat. Also wenn man sich auch mal anschaut, wer da jetzt verhandelt. Die einen, die wollen mehr Marktwirtschaft, Technologieoffenheit in der Energiewende. Die anderen wollen eine stärkere Fokussierung. Und wieder Dritte haben Probleme mit diesen Umlagen und Abgaben, die ja bei Ihnen gerade auch schon Thema waren in der Sendung. Und in der Tat, wenn sich alle konstruktiv zusammensetzen, dann finden wir vielleicht etwas, wo wir eher das bepreisen, was wir in Zukunft nicht mehr wollen, nämlich Kohlendioxid, CO2, und vielleicht an anderer Stelle Komplexität aus dem System rausnehmen, aus diesen Abgaben und Umlagen, und dann Unternehmen helfen, neue innovative Technologien zu entwickeln, die eben treibhausarm sind.
Hört sich nach CO2-Steuer an.
Ob Steuer, ob Abgabe, das wollen wir offen lassen. Mhm. Ich will aber, dass sich die Politik hinsetzt und sich diese Situation genau anschaut, ein paar Leitplanken genau formuliert, an denen man entlang das entwickeln kann. Und es gibt sehr viele gute Vorschläge. Die sind alle sehr komplex, das ist mir schon bewusst. Es geht auch um viel Geld, das hier hin und her verteilt werden muss. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass man das hinbekommen kann.
Und der zweite Teil Ihres Satzes hieß, und im breiten Dialog. Da meinen Sie jetzt aber nicht den Dialog zwischen den möglichen Jamaika-Koalitionären, sondern Sie meinen mehr, oder?
Ja, Jamaika muss auch einen guten Dialog führen, das wünsche ich denen auch. Nein, aber ich meine mehr. Wir haben in der Vergangenheit oft so Szenarien gehabt, da waren irgendwelche ganz besonders klugen Leute, die wussten genau, wie die Welt im Jahr 2050 aussieht. Und dann haben die Berechnungen gemacht, wie es im Jahr 2030 aussieht und gesagt, so muss es sein. Wir beschäftigen uns mehr mit der Frage nach dem richtigen Weg dorthin. Und dazu braucht man eben einen guten, breiten Dialog mit denen, die Technologien anbieten, die in der Industrie, im Gebäudesektor, im Verkehr eben Lösungen erarbeiten müssen. Und denen muss man aber sagen, Voraussetzung für diesen Dialog ist, dass ihr uns helft, diese klimapolitischen Ziele zu erreichen. Mhm. Und wenn man das gut macht, dann kommt man auch zu guten Pfaden.
Also Sie wollen nicht sagen, wir machen mal eine Goodwill-Veranstaltung, wie wir sie in der Vergangenheit ja schon oft hatten. Die Industrie verspricht, sie mache das und das und dann macht sie nichts, sondern Sie wollen sagen, wir haben ein Ziel und wir wollen gemeinsam dorthin gehen und wenn ihr mitgeht, dann dürft ihr mit.
Ich will, dass alle Beteiligten, auch die Bürgerinnen und Bürger, an der Entwicklung der notwendigen Pfade mitwirken. Am Ende muss Politik aber schon Vorgaben machen. Allein mit Freiwilligkeit werden wir hier nicht vorankommen. Wir brauchen schon steuernde Elemente. Idealerweise ist das marktwirtschaftlich und technologieoffen, aber das geht nicht immer. Manchmal braucht man Ordnungsrecht und manchmal braucht man eben auch die richtigen ökonomischen Anreize.
Das hört sich alles sehr vernünftig an, was Sie da sagen. Haben Sie Hoffnung, dass das auch so aufgenommen wird?
Ich glaube, die Chance ist da. Jetzt muss man ja sagen, es gibt momentan viele Probleme, die zu verhandeln sind. Aber wenn diese Koalition eine Koalition der Gestaltung sein will, dann kann ich nur sagen, es gibt kein spannenderes Thema als die Energiewende. Über alle Sektoren hinweg kann das ein Fortschrittsprojekt sein. Ich habe wirklich sehr viel Kontakt mit jungen Unternehmen, mit Start-ups, mit Innovationsabteilungen, auch aus Unternehmen, die hier tätig sind. Es gibt unglaublich viel Potenzial. Manchmal hängt es fest in irgendwelchen alten Debatten über Kosten und Ärger, den wir hatten. Und hier wünsche ich mir ein Aufbruchssignal. Und ich will gerne helfen mit der Arbeit, die die Deutsche Energieagentur macht, mit dem Projekt, über das wir jetzt gerade sprechen, dass das auch gelingen kann.
Andreas Kuhlmann, der Geschäftsführer der DENA, der Deutschen Energieagentur. Recht herzlichen Dank. Immer Ärger mit der Kohle, wie man das Klima verheizt. Das war der Tag in HR2 Kultur. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns nachhören, wie immer, unter www.hr2.de.